Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie gewohnt, live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Heute wettertechnisch dasselbe Spiel wie gestern. Wir behalten es ja jetzt jeden Tag im Auge, weil wir ja so gut Dinge im Auge behalten können hier bekanntlich in dieser Sendung. Und auch heute war es wieder sonnig, aber wieder schweinekalt, wie auch schon im Winter, gerade heute Morgen. Das war ja echt unangenehm, also so geht es nun wirklich nicht, lieber April. Du kannst auch nicht alles machen, was du willst. Aber jetzt haben wir es ja auch bald geschafft, noch 7 Tage, dann ist endlich Mai, meine Damen und Herren. Und alles neu macht der Mai, das wissen Sie ja, und das gilt auch vor allem für zwei Menschen, die soeben vor wenigen Minuten, wir haben jetzt 21.48 Uhr, vor wenigen Minuten den Euro-Jackpot geknackt haben, in dem ja 120 Millionen drin waren, die Rekordsumme, die Maximumsumme, die der Euro-Jackpot ansammeln kann, waren jetzt mal wieder im Pott bei der heutigen Ziehung und zwei Herrschaften haben diese 120 Millionen geholt, das heißt, jeder von ihnen erhält jetzt 60 Millionen, das tut einem auch immer so ein bisschen leid, oder? Da spekulieren die Leute auf die vollen 120 Millionen. Und dann haben sie schon die 5 richtigen plus 2 Euro-Zahlen, die man da beim Euro-Jackpot haben muss. Und dann heißt es, Edgy Badge, jemand anders hatte das auch. Und dann sind es nur noch 60 Millionen. Das ist natürlich ein herber Rückschritt, wollte ich gerade sagen. Na gut, Rückschritt kann es auch sein, kommt ja immer drauf an, wer so spielt, ne? In gut betuchteren Gegenden, also wenn hier bei uns in Sonnenberg Lotto gespielt wird, da kann man sich ja eigentlich fast nur verschlechtern von den Gewinnsummen her. Aber von Sonnenberg sind wir weit entfernt, was die beiden Gewinner angeht, denn es handelt sich hier einerseits um eine Tippgemeinschaft, je ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft, das wird absichtlich hier so verklausuliert formuliert, damit man gar nicht erst auf irgendeinen Verdacht kommen kann, ja, wer es denn nun wirklich ist. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien haben den mit 120 Millionen Euro gefüllten Pott geknackt mit den Gewinnzahlen 2, 3, 6, 15, 35 und den beiden Eurozahlen 1 und 3 lagen nach 12 Ziehungen ohne Hauptgewinn gleich zwei Spieler oder Tippgemeinschaften richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Bislang gab es zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Mille gesichert haben. Ein Gewinner kam dabei aus Schleswig-Holstein im Juni letzten Jahres und einer aus Berlin im November 22. Der erste Gewinn über 120 Millionen ging im Juli 22 nach Dänemark. Und seitdem ist das eben auf diese neue Höchstsumme gedeckelt. Vorher waren es ja 90 Millionen. Dafür ist aber auch die Gewinnwahrscheinlichkeit natürlich gesunken von 90 auf 140 Millionen. 1 zu 140 Millionen jetzt. So, da hätte man eigentlich auch parallel sagen können, ach komm, da machen wir den Maximalpot auch auf 140 Millionen, wenn schon die Chance bei 1 zu 140 Millionen ist. Aber das wäre dann wohl zu offensichtlich gewesen. Ja, ich finde diese Parallele schön, meine Damen und Herren. Gewinner aus Nordrhein-Westfalen und Slowenien. Da fragt man sich, wo ist da eigentlich der Unterschied, meine Damen und Herren? Gibt es da überhaupt noch einen zwischen NRW und Slowenien? Ist doch eigentlich ein und dasselbe heutzutage, oder? Naja, gut, beide Länder taumeln am Abgrund. Aber egal, das mal so hier kurz zur Einführung. Das war eben schon so halb unsere erste Meldung heute, so die erste inoffizielle. Jetzt kommen wir zu der ersten offiziellen für heute. Denn, falls Sie es nicht mitbekommen haben, es ist heute jetzt noch für die letzte Stunde Girls Day, ja, beziehungsweise der war heute der bundesweite Girls Day. wo Schülerinnen Berufe näher gebracht werden, in denen noch überwiegend Männer tätig sind, zum Beispiel in Naturwissenschaften und Technik. In diesem Jahr waren unter dem Motto Künstliche Intelligenz und die Transformation der Arbeitswelt 24 Berliner Schülerinnen der 9. Klasse beim Kanzler zu Gast im Kanzleramt. Und dabei hat Scholz auch über so einige andere Dinge geplaudert, die gar nicht so viel mit dem Berufsleben der Damen zu tun haben. Und unter anderem kam dabei heraus, als er da mit diesen Schülerinnen gesprochen hat, dass er bereits konkrete Vorstellungen hat, wer ihn denn nach seiner Amtszeit für die Porträtgalerie im Kanzleramt malen könnte. Sie wissen ja, jeder Kanzler wird nach Ende seiner Amtszeit in Bild verewigt und ins Kanzleramt gehangen. Das Porträt von Merkel fehlt übrigens noch, da weiß ich auch noch gar nicht, wer das malen soll. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, meine Damen und Herren, ob das überhaupt schon rauskam, aber bislang noch nicht. Es hängt ja auch auf jeden Fall noch nicht da. Aber Scholz macht sich schon jetzt während seiner Amtszeit Gedanken, wer ihn nach seiner Amtszeit malen könnte. Also das, würde ich mal sagen, ist weise Voraussicht, denn so lange dürfte seine Amtszeit auch nicht mehr dauern. Ja, da kann er sich jetzt ruhig schon mal Gedanken zu machen. Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht und habe auch schon eine erste Idee, verriet Scholz am Dienstag in einer Diskussion mit Schülerinnen bei der Auftaktveranstaltung zum Girls Day im Kanzleramt. Die plaudere ich aber jetzt nicht aus. Och, Olaf, das ist aber schade. Ja, das hätten wir jetzt mal gerne gewusst, wer dich denn malt. Vielleicht kann es ja auch eine dieser Schülerinnen vom Girls Day tun, die im Kunstunterricht besonders gute Noten hat oder so. Das wäre doch mal was. Auch so kann man die Damen in Beschäftigung bringen. Im ersten Stock des Kanzleramts hängen die Porträts der Kanzler seit 1949 wohlgemerkt. Ja, also die davor aus der Weimarer Republik hat man einfach wieder abgehangen. Nee, die hätten ja auch in dem neuen Kanzleramt gar nicht mehr hängen können, meine Damen und Herren. Von Adenauer bis Schröder, die bisher einzige Kanzlerin Merkel, fehlt in der Galerie auch mehr als 2 Jahre nach ihrem Ausscheiden noch. Es ist auch weiterhin nicht bekannt. Aha. Von welchem Künstler sie sich malen lassen will. Zuletzt wurde 2007 das Schröder-Porträt in die Galerie aufgenommen, das von Jörg Immendorf gefertigt wurde. Aber auch da sehen Sie ja, dass es nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt noch 2 Jahre gedauert hat, bis das Porträt von Schröder aufgehangen wurde. Insofern, ja gut, müsste das von Merkel natürlich jetzt mal so langsam kommen, ja, Ende 21 aus dem Amt ausgeschieden, da hätte es dann schon 23 kommen können, aber weil es ja Ende 21 war, müsste sich da eigentlich dann dieses Jahr vielleicht mal was tun, Frau Ex-Kanzlerin, aber es passt ja auch dazu, dass sie immer so bescheiden war, und sich dann da vielleicht gar nicht verewigen lassen will, wer weiß es schon so genau. Auch das können wir mal wieder im Auge behalten. So, dann, wenn wir schon bei Berufen sind, meine Damen und Herren, egal ob Weiblein oder Männlein, es fehlen einfach Kellner überall. Ja, der Fachkräftemangel, aber auch der Mangel in gewissen Serviceberufen und Dienstleistungsberufen, der macht sich einfach überall bemerkbar. Und so auch in Südtirol. Und da wurde jetzt eine besonders interessante Maßnahme gestartet. Jungunternehmer sucht Kellner und zahlt für Fitness und Nichtrauchen. Liebe junge Leute, hört mal her. Ein Südtiroler Jungunternehmer setzt neue Anreize in der Gastronomie. Kellner erhalten Prämien für gesundheitsbewusstes Verhalten. In der Südtiroler Gastronomie geht der Brixener Jungunternehmer Christian Gallonetto innovative Wege, um dem aktuellen Personalmangel zu begegnen. Laut Südtirol News bietet Gallonetto Kellnern bei einer 40-Stunden-Woche einen durchschnittlichen Monatslohn von 2.200 Euro netto. Ja. Wer am Arbeitsplatz nicht raucht, erhält zudem eine Prämie von 50 Euro. Eine weitere Besonderheit des Gallonetto-Ansatzes, der Gallonetto-Ansatz, das finde ich aber auch einen schönen Begriff, ist, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, 3 Stunden ihrer wöchentlichen Arbeitszeit im firmeneigenen Fitnessstudio zu verbringen. Denn ein gesunder Körper könne die Arbeitsleistung steigern und Stress abbauen, so Gallonetto. Das ist durchaus möglich, aber es ist natürlich bei Fitnessstudios nicht gesagt, dass der Körper dadurch unbedingt gesünder wird, wenn man sich eine Zerrung holt, weil man die Geräte falsch bedient oder so. Dann ist man erst recht hinüber und kann überhaupt nicht mehr kellnern. Also ganz so ungefährlich ist dieser Ansatz auch nicht. Für den Jungunternehmer ist die Arbeit in der Gastronomie längst kein Nebenjob mehr. In Zeiten, in denen Fachkräfte in der Gastronomie schwer zu finden sind, ist das eine Herausforderung. Mit seinen neuen Konditionen will er nicht nur erfahrenen Kellnern überdurchschnittliche Gehälter bieten, sondern auch Neueinsteigern den Weg in die Branche ebnen. Das heißt also, überdurchschnittliche Gehälter, wenn sie 2200 Euro netto im Monat haben, ist das für Kellner zumindest in Südtirol schon ein überdurchschnittliches Gehalt. Da verdient, glaube ich, jeder Skilehrer mehr. Wie akut der Mangel an Kellnern in Südtirol ist, schilderte gerade ein weiterer Unternehmer. Unter 40 haben wir praktisch niemanden, wird Luca Bonato von der Brauerei Il Romagnolo zitiert. Er erzählt von jüngeren Arbeitssuchenden, die nicht sofort, sondern erst in 2 oder 3 Wochen anfangen wollen, was für die Unternehmer, die sofort Personal brauchen, nicht nur widersprüchlich, sondern auch belastend ist. Sie sollen froh sein, wenn sie überhaupt noch jemanden kriegen. Ja, außerdem, was heißt denn hier erst in 2, 3 Wochen? Ist doch noch früh. Die normale Kündigungsfrist in vorausgehenden Jobs beträgt doch meistens 3 Monate. Ja, also das sind aber auch realitätsferne Ansprüche, die hier teilweise erhoben werden, meine Damen und Herren. Aber gut, das ist Südtirol, aber dieser Gallonetto-Ansatz, ja, mein Gott, man kann es ja mal probieren, ne? Dafür ist man ja Südtirol. So, dann weiß ich nicht, ob Sie Sydney Sweeney kennen, meine Damen und Herren. Wenn nicht, werden Sie sie gleich kennenlernen und vor allem ihre Brüste. Was es damit auf sich hat, sie ist, das kann ich vielleicht schon mal vorweg verraten, Schauspielerin. Und ja, alles Weitere gleich nach einem frisch gezapften Schlückchen koffeinhaltiger Apfelschorle. Zum Wohl. Perfekt. Sie war 2-mal für den Emmy nominiert, gilt als aufstrebender Hollywoodstar und doch musste sich Sydney Sweeney zuletzt Kritik anhören. Jetzt reagiert der Filmstar. Ja, als Star zu bezeichnen ist aber ein bisschen vorschnell, oder? Ich habe bis zu dieser Meldung noch nie was von der Frau gehört. Ihnen geht's wahrscheinlich nicht anders, meine Damen und Herren. Der Durchbruch kam im Jahr 2018. Spätestens in der Netflix-Serie Everything Sucks wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Danach lief es für Sydney Sweeney wie am Schnürchen. Das war besonders neckisch. So ein Name und dann auch noch so eine Formulierung wie am Schnürchen. Interessant. Schöner Satz. Danach lief es für Sydney Sweeney wie am Schnürchen. Es könnte auch so ein Eröffnungssatz von einem berühmten Roman sein oder so. Gleich 3 Top-Serien konnte sie an Land ziehen, spielte in The Handmaid's Tale, Der Report, Der Markt, Sharp Objects und Euphoria mit. Na, sehen Sie mal. Das blieb auch Quentin Tarantino nicht verborgen. Was heißt ja eigentlich auch? Es blieb wahrscheinlich den meisten Menschen verborgen, außer Quentin Tarantino, der sie kurzerhand für seinen Film Once Upon a Time in Hollywood anheuerte, doch für die Produzentin Carol Baum offenbar nicht ausreichend. Die Filmemacherin kritisierte Sydney Sweeney zuletzt scharf, sagte in einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung Daily Mail abwertende Sätze wie diese: Sie ist nicht hübsch, sie kann nicht schauspielern. Ich verstehe Sydney Sweeney nicht. Dem fügte Carol Baum noch an: Ich wüsste gerne, wer sie ist und warum jeder über sie redet. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ungewöhnlich harte, verletzende Worte, doch tatsächlich ist Sydney Sweeney derzeit in aller Munde. Das kann ich mir vorstellen, vor allem in menschlichen Munden, oder? In männlichen Munden. Fast 20 Millionen Menschen folgen der Schauspielerin seit ihren Serien und Filmauftritten alleine auf Instagram. Das ist ja nix gegen unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel, meine Damen und Herren. Schon wieder 23 Uhr zusammengeschrieben. Da stinkt Sydney Sweeney aber mal ganz schön ab. 2022 gab es für sie gleich 2 Emmy-Nominierungen. Als beste Nebendarstellerin für Euphoria und als beste Nebendarstellerin für The White Lotus. Aber immer nur als Nebendarstellerin. Wann schafft sie es denn mal als Hauptdarstellerin, ist die Frage. Und wie reagiert die 26-Jährige selbst auf das Interview von Carol Baum mit einer unmissverständlichen Botschaft? In ihrem neuesten Instagram-Posting zeigt sie sich sichtlich vergnügt im Mexiko-Urlaub, mal im Bikini auf einem Boot, dann wieder locker leicht tanzend vor einem Sonnenuntergang und dann mit einem Pullover, der eine kuriose Aufschrift trägt. Entschuldigen Sie meine tollen Brüste und meine korrekte Meinung, steht dort geschrieben. Das hängt auch meistens zusammen, meine Damen und Herren, vor allem meine Damen. Tolle Brüste und korrekte Meinung, das geht Hand in Hand. Sweeney präsentiert ihren Hoodie für die Kamera und schickt ein Küsschen Richtung Kamera. Es ist das 7. Foto in der folgenden Bilderreihe. Das Motiv können Sie sehen, wenn Sie auf den Pfeil nach rechts klicken. Achso, nee, das können Sie ja jetzt gar nicht. Sie sehen ja die Meldung gar nicht mehr, Damen und Herren. Lesen wir also weiter. Ist das also Ihre Antwort auf den Verbalangriff der Filmproduzentin? Möglicherweise. Jedenfalls ist es nicht das erste Mal, dass Sydney Sweeney ihre Oberweite zum Thema macht. Ja, wenn man sonst keine Themen hat, wieso denn auch nicht, meine Damen und Herren? Von irgendwas muss man ja berichten in der heutigen Medien- und Social-Media-Welt. Wie sie einst erzählte, wollte sie sich als Schülerin die Brüste verkleinern lassen. Als ich in der Highschool war, fühlte ich mich immer unwohl, weil meine Brüste so groß waren, sagte sie der US-Zeitung Glamour. Mittlerweile ist sie aber stolz auf ihr Äußeres. Der US-Talk-Moderatorin Ellen DeGeneres sagte sie sogar, dass ihre Großeltern ihr nach einer sehr früh freizügigen Filmszene gesagt hätten, sie hätte die besten Brüste in Hollywood. Boah. Das ist aber mal ein dickes Ding, meine Damen und Herren. Auch auf die Kritik von der Produzentin reagierte sie. Ihre Sprecherin ließ mitteilen, wie traurig, dass eine Frau, die in der Lage ist, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung weiterzugeben, sich stattdessen dafür entscheidet, eine andere Frau anzugreifen. Ja, gut. Und wie traurig, wenn man sich dann irgendwie als Sprecherin überhaupt zu sowas äußern muss. Aber ich finde, wie gesagt, diese Parallele wunderbar, meine Damen und Herren, dass hier Sydney Sweeney ihre tollen Brüste und ihre korrekte Meinung in einem Atemzug nennt. So, dann wissen wir jetzt auch mal, wer Sydney Sweeney ist. Weitaus bedeutsamer ist dagegen die Mona Lisa, meine Damen und Herren, die vor Hunderten von Jahren noch nichts von Sydney Sweeney wusste und darüber auch ganz froh sein kann, würde ich mal behaupten. Und die Mona Lisa, die hängt ja bekanntlich als Gemälde im Louvre, da, wo vielleicht auch Scholz gerne hin würde, wenn er dann sein Gemälde gemalt bekommen hat nach Ende seiner Amtszeit. Aber nichts da, jetzt geht's erstmal um die Mona Lisa. Denn der Louvre will sein berühmtestes Bild in den Keller hängen. Na, wieso denn das? Aktuell zahlt der Louvre-Besucher 22 Euro Eintritt und hat vor der Mona Lisa oft kaum 50 Sekunden Zeit zur Betrachtung. Also da hatte ich zum Glück mehr, aber ich war auch in Corona-Zeiten in Paris, da war es relativ leer und auch vor der Mona Lisa hatte man ein wenig mehr Zeit und die ist übrigens auch gar nicht so klein, wie immer alle denken, es wird ja immer behauptet, ja, das lohnt sich überhaupt gar nicht, die sieht man kaum da aus der Entfernung und so, also so schlimm war es nicht, da war ich von der Größe des Eiffelturms ehrlich gesagt enttäuschter. Das will die Louvre-Direktion jetzt verändern. Also nicht, dass man über die Größe des Eiffelturms enttäuscht ist, sondern diese kurze Besuchszeit für die Mona Lisa mit einer drastischen Maßnahme. Leonardo da Vincis berühmtes Porträt einer rätselhaften, sanft lächelnden Frau ist die Hauptattraktion des Louvre in Paris und macht das Museum zu einem der meistbesuchten Kunststätten der Welt. Das Gemälde von 1503 hängt im eleganten Salle des États, allerdings hinter kugelsicherem Glas und an der Stirnseite des langen, schmalen Raums. Trotz einer Schutzhülle mit Antireflexionstechnologie ist der Besuch der Mona Lisa für viele Touristen enttäuschend. In einer langen Schlange müssen sie anstehen, um sich an dem Gemälde vorbeizuschieben. Im Schnitt bleiben jeder einzelnen Besucherin höchstens 50 Sekunden vor dem Gemälde. Wieso denn nur Besucherinnen? Ja, also geht das Gendern jetzt schon so weit, dass man die Männer hier komplett wegdrückt oder was? So geht's ja nicht, als ob sich nur Frauen für so eine Frau interessieren würden. Das reicht vielleicht für ein Museumsselfie, aber nicht für eine entspannte Kunstbetrachtung. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass Touristen das Erlebnis nicht genießen können. Die Kommentare reichten von, war noch nie so enttäuscht getäuscht bis Folter. Das Gemälde sehe aus wie eine Briefmarke, es sei das enttäuschende Meisterwerk der Welt. Nee, das kann ich nicht bestätigen, wie gesagt. Nun will Laurence Descartes, die Direktorin des Louvre, reagieren. Sie hat vorgeschlagen, das Meisterwerk in einem speziellen Raum im Keller zu verlegen. Dies soll einen besseren, kontrollierteren Zugang ermöglichen und das Seherlebnis verbessern. Auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die das Renaissance-Gemälde braucht, ließen sich dort gut kontrollieren. Wir heißen Besucher in diesem Raum nicht besonders willkommen, deshalb haben wir das Gefühl, dass wir unsere Arbeit nicht richtig machen, sagt Laurence Descartes gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten. Die Verlegung der Mona Lisa in einen separaten Raum könnte der öffentlichen Enttäuschung kein Ende bereiten. Ja, oder die nochmal besonders anfachen, ja, wenn man für die Mona Lisa dann auch noch in den Keller muss. Also, nee. Also früher hieß es ja immer, der geht zum Lachen in den Keller. Hier müsste man ja dann sagen, er geht für ein Lächeln in den Keller, für das Lächeln der Mona Lisa. Nach Angaben von Museumsmitarbeitern ist das Gemälde die Hauptattraktion für 80% der jährlichen 9 Millionen Besucher. An manchen Tagen drängeln sich 25.000 Menschen in der Schlange, um einen flüchtigen Blick auf die Mona Lisa zu erhaschen. Zuvor hatte das Louvre, das Warteschlangensystem überarbeitet und die Wände des Salle des Etats von Eierschalengelb auf Mitternachtsblau umgestrichen, doch das sei nicht ausreichend gewesen, da die Mona Lisa durch Massentourismus und soziale Netzwerke noch einmal enorm an Attraktivität gewonnen hätte. Heutzutage muss jeder mindestens einmal im Leben etwas gesehen haben, worüber alle reden, und die Mona Lisa ist eindeutig eines dieser Must-Sees, sagt die Direktorin, sie sei eine globale Ikone. Ja, davon ist Sydney Sweeney noch ein großes Stück entfernt. Die neue Kammer wäre Teil einer umfassenden Renovierung des Museums mit dem Namen Grand Louvre, die einen neuen Eingang an der Kolonnade gegenüber der Kirche Saint-Germain-l'Auxerrois eröffnen würde. Was? Wie heißt die? Das kenne ich ja gar nicht, bin ich nicht gewesen, als ich in Paris war. Saint-Germain-l'Auxerrois. Die Idee, Mesdames et Messieurs, würde bis zu 6 Millionen Besuchern nahezu direkten Zugang zu zwei neuen Räumen unter dem Cœur Carré du Louvre ermöglichen, einen für Wechselausstellungen und einen für die Mona Lisa. Der frei werdende Platz im Salle des Etats würde der Sammlung venezianischer Werke wieder mehr Sichtbarkeit verleihen. Ich komme mir gerade so vor wie ein Museumsführer, meine Damen und Herren. Insbesondere Veroneses, die Hochzeit zu Cana, das neben der Mona Lisa hängt und oft von Selfie-Stangen verdeckt werde, sagte die Direktorin. Unklar ist allerdings die Finanzierung. Das Budget für die Renovierung wird auf 500 Millionen geschätzt und Frankreich will gerade seine Staatsausgaben reduzieren. Da sehen Sie, da stößt man schon an ganz praktische Grenzen. Wann der Umzug erfolgen soll, ist bisher noch unklar. Vielleicht sollte der Louvre dann mal beim Euro-Jackpot mitspielen und wenigstens 120 Millionen gewinnen, meine Damen und Herren. Das wäre doch dann schon mal eine Anzahlung wert. So, unsere letzten beiden Meldungen für heute sind mal wieder aus dem beliebten Reich der Tiere. Zum einen geht es mal wieder um Schlangen, mit denen wir uns hier ja besonders gut auskennen. Sie können sich noch an sehr viele Schlangenmeldungen erinnern in den letzten Staffeln. Und dann geht es um süße Zwergotter. Ja. Was hat es mit all dem auf sich? Das nach einem weiteren Schlückchen Wohlsein. Wunderbar. So, ein Tipp von Ärzten in Australien. Keine Giftschlangen mitbringen. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht getan. Liebe australische Ärzte, seid beruhigt. Ärzte in Australien haben Opfer von Schlangenbissen aufgefordert, die gefährlichen Tiere künftig nicht mehr zwecks Identifizierung mit ins Krankenhaus zu bringen. Wer hat das denn getan, meine Damen und Herren? Und wundert man sich da noch, dass solche Leute überhaupt gebissen werden, wenn sie dann noch so unverfroren sind und die Viecher aufgreifen und mit ins Krankenhaus nehmen? Also, ist ja nur eine verrückte Welt. Speziell in der tropischen Region Queensland würden Klinikmitarbeiter häufig mit einigen der giftigsten Schlangen der Welt konfrontiert, die von Patienten gefangen wurden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf Mediziner. Irrtümlich glaubten sie, dass dies bei der Behandlung hilfreich sein könnte. Ja, mein Gott, also das muss man doch mittlerweile wissen, dass gerade die australischen Kliniken alle mit Gegengiften präpariert sind auf solche Fälle. Da braucht man doch keine Schlange mehr mitzubringen. In einem besonders drastischen Fall sei der Belegschaft des Bundaberg Hospitals nördlich von Brisbane Anfang des Monats eine durchsichtige Vorratsdose aus Plastik mit einer östlichen, muss ja direkt schon wieder aufstoßen, meine Damen und Herren, mit einer östlichen Braunschlange ausgehändigt worden, einer der giftigsten Landschlangen der Welt. Das Reptil sei kaum gesichert gewesen und die Mitarbeiter hätten große Angst gehabt, zitierte der Sender Adam Michael, den Direktor für Notfallmedizin der Klinik. Das habe die Behandlung des Patienten erheblich verzögert. Zudem setzten die Menschen sich unnötigen Risiken aus, wenn sie versuchten, die Tiere einzufangen. Sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Und man beißt sich damit fast ins eigene Knie sozusagen, weil man seine eigene Behandlung herauszögert und nicht erleichtert durch die Mitnahme der Schlange. Schlangen in ein Krankenhaus mitzubringen sei nicht nur gefährlich, sondern Krankenhausmitarbeiter seien generell auch nicht in der Lage, Schlangen zu identifizieren, betonte Michael. Na, sowas aber auch. Ist nicht in Australien neben einem Medizinstudium auch ein Zoologiestudium verpflichtend? Das müsste es eigentlich sein, oder? Wo man so viele Gifttiere hat. Ärzte könnten anhand klinischer Anzeichen sowie durch Bluttests und Schlangengift-Nachweiskits feststellen, ob ein Gegengift benötigt werde und falls ja, welches. In Australien, wo viele Giftnattern leben, werden jedes Jahr durchschnittlich 3000 Menschen von einer Schlange gebissen. Jedoch benötigen Forschern zufolge nur 100 bis 200 davon ein Antitoxin. Tödliche Schlangenbisse sind selten, jedoch erst im März ist ein 47-Jähriger bei dem Versuch ums Leben gekommen, eine östliche Braunschlange aus einem Kindergarten zu entfernen. Der Mann wurde mehrmals in den linken Arm gebissen, wusste aber nicht, ob es sich um eine Giftschlange handelte. Statt einen Rettungswagen zu rufen, sei der Mann noch nach Hause gefahren. Kurze Zeit später kam es zum Herzstillstand. Tja, die östliche Braunschlange. Ist denn die westliche Braunschlange ungefährlicher, meine Damen und Herren? Das wäre vielleicht dann eher eine Frage für Historiker und nicht so sehr für Zoologen. Und damit sind wir bei unserer letzten Meldung für heute. Nochmal was ganz Herzerwärmendes, meine Damen und Herren. Zwergotter-Nachwuchs im Tierpark Neumünster. Oh, wie süß. Gucken sich die Fotos ruhig mal an, meine Damen und Herren. Das Zwergotter-Pärchen Jackie und Emil des Tierparks Neumünster hat Nachwuchs bekommen. Im März sind 5 asiatische Zwergotter zur Welt gekommen und seitdem wird viel gekuschelt, wie der Tierpark im schleswig-holsteinischen Neumünster mitteilte. Die 5 Neulinge seien der erste eigene Zwergotter-Nachwuchs seit 2018 in Neumünster. Weil der Tierpark beim europäischen Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zooverbands mitmacht, freue sich das Team sehr über diesen tollen Zuchterfolg. Die auch Kurzkrallenotter genannten Tiere stehen den Angaben zufolge auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Sie gelten als gefährdet, weil ihr Lebensraum in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet massiv zerstört wurde. Besucher des Tierparks können mit etwas Glück einen Blick auf die verkuschelte Familie erhaschen. Die Eltern der 5 Otter-Nachkommen seien sehr wachsam und würden ab und zu noch sehr nervös über ihre Babys wachen. Sehen Sie, Otter-Eltern nehmen ihren Job wenigstens noch ernst, im Gegensatz zu so vielen menschlichen Eltern heutzutage. Deshalb sei es möglich, dass der Otter-Pavillon zum Schutz der Tiere zeitweise geschlossen wird, damit die 7 Tiere ausreichend Ruhe bekommen. Ja. Gut, das mal so zum Abschluss. Wenn Sie also nach Neumünster wollen, meine Damen und Herren, tun Sie sich da keinen Zwang an. Fahren Sie ruhig mal hin, um diese süßen Zwergotter zu sehen. Das sieht aber auch dem Foto auch echt niedlich aus, wie die da alle so zusammengekuschelt im Heu liegen, meine Damen und Herren. Total schnuckelig, der asiatische Zwergotter. Würde mal gerne wissen, ob der europäische noch süßer ist, aber das weiß man in Neumünster nicht, meine Damen und Herren. So, da hat man sich den asiatischen Tieren verschrieben. Ja, das soweit für heute von mir hier an dieser Stelle. Und wir hoffen mal morgen auf etwas wärmere Temperaturen als heute. Wir werden auch morgen wieder den April-Wetter-Check machen. Das haben wir letztes Jahr im April gar nicht gemacht. Diesmal machen wir es. Sind ja noch 7 Tage, meine Damen und Herren, von denen wir noch wie viele Tage Sendung haben, weiß gar nicht, müssen wir gerade zählen. 2, 3, 4, 5. Ja, eben 5 Sendetage bis zum Mai. Das schaffen wir jetzt auch noch. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.